Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Und wie es sich gehört, hört ihr noch einmal von uns im alten Jahr. Hi Jonas.
Hi Sascha, die fast schon legendäre traditionelle Silvesterfolge.
Die fast schon legendäre traditionelle Silvesterfolge. Und ich glaube, dass es dieses Jahr auch wieder so schön wird wie immer. Vielleicht weiß ich nicht, ob wir uns dann an Silvester nochmal hören. Traditionell.
Du weißt es ja. Der Anruf mittags, nachmittags.
Gut. Also das steht noch, oder?
Der steht immer.
Okay, gut. Ne, weil wenn wir jetzt so transparent können wir sein, wir nehmen am Abend vor Silvester auf und dann, vielleicht hast du ja auch dann schon genug von mir gehabt. Aber schön, dass ich mich dann noch auf was freuen kann.
Von dir habe ich nie genug. Du weißt, das Jahresende.
Das ist dasselbe, kann man auch nur zu unseren Hörerinnen und Hörern zurückgeben. Wir haben auch nie genug für euch und deshalb haben wir uns auch nochmal aufgerafft und wollen euch eine kleine Bonusfolge in die tristen Stunden zwischen den Jahren. Das ist ja immer die Zeit, wo man den Wochentag auch nicht mehr weiß. Bin ich auch gerade schon wieder drin. Ist auch nicht.
Ja, auf jeden Fall. Und an der Stelle ist ja auch mal angebracht zu sagen, vielen Dank für den Support über das ganze Jahr, für das Feedback, für die Folgen, die wir aufgenommen haben und auch für die Themenvorschläge. Gerne auch jederzeit mehr davon. Hat mega viel Spaß gemacht dieses Jahr.
Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem auch unser WhatsApp-Kanal hat sich da wirklich als toller Kanal entpuppt, um mit euch in Verbindung zu bleiben oder auch für euch, um mit uns in Verbindung zu bleiben. Da können wir euch nur ermutigen, dass ihr uns da gerne jederzeit Lob, Kritik, Ideen, einfach nur Grüße an die Oma, sonstige Sachen übermitteln könnt, den Link zu dem Kanal, wie ihr uns dann einfach direkt über WhatsApp schreiben könnt, findet ihr wie immer in den Shownotes. Das hat wirklich toll funktioniert. Da haben wir durch euch einige tolle Themenvorschläge umsetzen können, auf die wir so wahrscheinlich nicht gekommen wären. Zwei, drei haben wir auch noch im Köcher. Die werden wir dann 2022 angreifen und ja, das macht wirklich Spaß, da von euch auch immer zu lesen oder auch zu hören. Und wir haben ja oft genug das dann auch in die Folgen einbauen können. Jonas, wir haben uns für dieses Jahr mal eigentlich gar nichts so Besonderes wie schon ab und zu mal überlegt, sondern machen es dieses Jahr klassisch einen Jahresrückblick. 12 Monate. Für jeden Monat haben wir uns ein Ereignis rausgesucht, immer abwechselnd. Und würde sagen, dass wir auch direkt einfach mal reinhüpfen. Denn ich habe den Januar und im Januar 2021 oder im Januar generell passiert ja relativ wenig im Fußball. Aber da ist tatsächlich was, ja, für mich nicht so erfreuliches, aber bemerkenswertes passiert. Nämlich sind die Bayern tatsächlich in der zweiten Runde des DFB-Pokals gegen Holstein Kiel nach Elfmeterschießen ausgeschieden. Das 2:2, das Kiel in die Verlängerung gebracht hat, ist dabei in der 95. Minute gefallen. Also Dusel Kiel. Und nein, es war tatsächlich sehr bemerkenswert. Bayern ist das letzte Mal so früh in der Saison 2000-2001 ausgeschieden. Also einfach schlappe 20 Jahre vorher.
Gegen Vestenbergs Kreuth.
Nein, das war noch früher. Das war gegen den FC Magdeburg damals. Und die Bayern haben sich dann aber auch gedacht, wenn man dieses Jahr, wenn man damals schon 20 Jahre warten musste, um wieder in der zweiten Runde auszuscheiden, dann machen wir es doch einfach im Jahr drauf, einfach nochmal. Und deshalb sind sie dieses Jahr auch schon in der zweiten Runde gegen Gladbach ausgeschieden.
Tja, so ist das. Ich fand das einen feinen Zug in der Pokalrunde, weil ja dann letztendlich auch die verdiente Mannschaft den DFB-Pokal gewonnen hat.
Ja, aber muss auch sagen, also Respekt auch an Kiel. Also es geht ja jetzt auch nicht darum, jetzt zu sagen, oh, die Bayern waren ja so schlecht, sondern ich sag mal so, Kiel hat das geschafft, was viele Bundesligisten in der Liga seit Jahren verzweifelt versuchen. Von daher großes Kompliment. Und ich kann mir denken, dass du das da auch sehr genossen hast damals.
Absolut. Dank in den hohen Norden an die Störche.
Störche, oh Gott. Das war auch so ein Spiel, ja. Da war wirklich keine Zuschauer. Es hat gepfiffen. Es war so leichter Schneeregen im Januar. Also wirklich, also ekliger da, auch wirklich nicht zu denken.
Da willst du spielen im Januar.
Da willst du spielen bei den Störchen, du. Mhm. Der Februar.
Ja, der Februar. Das Sommermärchen lässt uns auch 15 Jahre später nicht los.
Ja, richtig.
Alle können aufatmen. Alle, vor allem der damalige Chef des Organisationskomitees, der Kaiser, Franz People Beckenbauer.
Call me the Kaiser.
Ja. So ist das richtig, weil die weiterhin ungeklärte Millionenzahlung an die Organisatoren bleiben ohne sportrechtliche Konsequenzen. Wir können alle aufatmen. Der Kaiser hat weiterhin eine weiße Weste. Und die WM kam nach Deutschland 2006, weil es die beste Wahl war. Nicht wegen Bestechung, ja, und nichts anderem. Es war immer noch die beste Wahl.
Verstehe tatsächlich nicht ganz, warum du sagst aufatmen, weil es gab ja nie einen Zweifel, dass da alles mit rechten Dingen zuging. Also
eben, gerade beim DFB.
Du sagst es so süffisant mit so einem ironischen Unterton. Weiß ich nicht. Ich finde auch, du machst da ein bisschen die Arbeit von unserem Franz auch ein bisschen kaputt. Der hat sich die Füße wund geflogen mit seinem Helikopter.
Mit dem Heli, ja.
Also weiß ich jetzt nicht, ob man da dann auch, ob da Ironie wirklich angebracht ist.
Nee, absolut. Der DFB hat bewiesen, dass es eine absolut saubere Organisation ist.
Ja. Hat sich ja auch im Jahr fortgesetzt.
Absolut, absolut.
Im März kam eine wegweisende Dokumentation über die Bildschirme und übers Internet, dass das ZDF Sportstudio produziert hat mit dem Titel Wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras wurde. Die ist im März erschienen und ja, sein Anwalt, der auch in dem Film zu Wort kommt, behauptet unter anderem, Hopp ist eigentlich der letzte echte Fußballfan in dem ganzen Laden. Ja. Also was das eigentlich auch soll. Also der Film, der ist, glaube ich, in der Fußballwelt auf sehr große Augen und sehr große Ohren gestoßen. Wurde, glaube ich, über einige Tage viel besprochen. Und ja, es ist, also sie war gut gemacht. Ich glaube, ein Ding war ja auch, das war ja unter anderem von Jochen Breyer, der ja zum einen damals dieses undankbare, unsägliche, in Anführungszeichen, Interview mit Dietmar Hopp gemacht hat, wo die Fragen mehr oder weniger schon so vorgegeben waren und alles. Und das so ein auswendig gelernter Dialog war. Und der ja auch in seiner Freizeit auf der ein oder anderen Hoffenheim-Veranstaltung ja schon moderiert hat. Und für den war das ja so eine Art Wiedergutmachung oder ja, doch Wiedergutmachung kann man vielleicht schon sagen oder ja, weißt du, was ich meine? Und das wurde ja, glaube ich, dann auch gesagt, zumindest habe ich das so mitbekommen, dass man da ja schon, dass die schon ausgewogen recherchiert war, sagen wir mal so, diese Doku. Und auch viele der Absurditäten, die da zu und über Hopp gesagt wurden, auch also sich selbst entblößen lässt, unter anderem diesen Anwalt. Oder diese tolle Geschichte mit dem Apfel für 50 Euro auf dem Golfplatz für so einen kleinen Jungen. Wie hast du die Doku da erlebt? Wie stehst du dazu?
Also ich weiß jetzt, wie Dietmar Hopp zur Hassfigur der Ultras geworden ist, weil genau diese Doku das für mich komplett zusammenfasst. Es sind jetzt nicht die besten Fürsprecher gewählt worden für ihn.
Nee.
Also namhaft Uli Hoeneß, der ja auch diese besagte Apfelgeschichte bringt. Aber halt auch, dass mal null sein Verhalten reflektiert wurde. Und das wurde es ja einfach nicht. Also auch die Geschichten mit, wir lassen da so Geräuschverstärker aufstellen gegen die Dortmund-Fans beispielsweise. Ja. Das wurde ja gar nicht reflektiert, auch wie er sich verhalten hat. Es war ja schon so eine...
Es wurde als natürliche Reaktion auf das dargestellt, ja, was er erleben muss.
So, und das, es wurde ein Opfer stilisiert, das war Dietmar Hopp, aber es wurde auch nicht hinterfragt, welchen Anteil er daran hat.
Meinst du jetzt von den Machern oder von den Leuten, die da zu Wort kommen?
Von den Leuten, die zu Wort kommen.
Ja, und ich, das Einzige, was ich mir halt, wo ich immer noch nicht mit mir selber da im Reinen bin, ich meine, bei den meisten wusste man davor schon, wie man dazu steht, aber wo ich tatsächlich immer noch nicht für mich klar bin, ist die ganze Sache, wie weit oder wie sehr heiligt der Zweck immer die Mittel. Also weißt du, wie weit darf ich Ungerechtigkeit mit Ungerechtem bekämpfen? Das namentlich ist es okay, Transparente mit Fadenkreuzen zu zeigen, einen Menschen über Jahre hinweg aufs Übelste in aller Öffentlichkeit zu beleidigen, weil er dies und das getan hat. Da bin ich irgendwie,
Das stimmt. Da gehe ich absolut mit dir. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, wie kleinkariert ist man, wenn man auch weiß, also ich meine, Dietmar Hopp stellt sich ja hin und sagt, er leidet so drunter, auch immer als Sohn einer Hure und so weiter.
Das glaube ich ihm sogar.
Ja, das glaube ich ihm auch, das nehme ich ihm ab. Aber dann, eine Szene ist ja auch, wie ich meine, das war irgendein Ultra von euch, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe von der Doku, der halt auf einem Zaun sitzt in Hoffenheim in der Gäste-Fankurve. Und nichts weiter macht. Und der ja dann auch vor Gericht gezerrt wird von ihm. Und auch mit Stadion, weißt du, so, wo ich mir dann frage, okay, da muss ich aber auch ein bisschen Fingerspitzengefühl haben.
Ja.
Der hat ja jetzt erstmal nichts weiter gemacht, als auf den Zaun zu klettern.
Ja, voll. Also er tut nichts dafür, dass man ihm dass er irgendwie als, dass man ihm nachsagen könnte, dass er auch so ein bisschen über den Dingen steht.
Ja.
Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man muss sich auch als Person in der Öffentlichkeit nicht alles gefallen lassen, weil auf der anderen Seite sagen wir ja dann, wenn Fußballspieler auf eine gewisse Art beleidigt werden, das muss gar nicht rassistisch sein, ich will gar nicht den Vergleich mit Rassismus und Hopp, das will ich überhaupt nicht ziehen, sondern aber Spieler, die bepöbelt werden und so, und da gibt es dann auch so ein gewisses Maß, bei dem man sagt, das müssen die sich gefallen lassen, weil sie sind in der Öffentlichkeit, weil sie sind Fußballer und Leute bezahlen mit dem Eintritt dafür, dass sie die auch beleidigen dürfen. Aber irgendwo ist ja eine Grenze und die ist bei jedem anders. Und auf mich hat eben Dietmar Hopp sehr hilflos gewirkt. Ich glaube, er hat sich so in seiner Opferrolle, also so sehr eingerichtet, dass er wirklich hilflos ist, was er dagegen tun soll und dass deswegen solche Sachen rauskommen wie, naja, wenigstens verklage ich dann den, der auf dem Zaun sitzt. Also das sind so ganz hilflose Aktionen in meinen Augen.
Absolut, aber ich glaube auch, ich habe auch in anderen Zusammenhängen jetzt mal rausgelöst von dem Fußballkontext, auch so im SAP-Kontext, Sachen über ihn gelesen, dass er halt aber auch einfach halt genau so ein Typ ist, den er da halt jetzt im Fußballkontext auch widerspiegelt, halt null kritikfähig.
Ja.
Halt immer nur, ich habe Recht und alle anderen haben Unrecht. Und
gerecht ist immer nur dann, wenn es um mich geht.
Ja, und so. Und das finde ich halt insgesamt dann schwierig.
Ja, es ist einfach ein sehr schwieriges Verständnis von Recht und Unrecht, zumindest in unseren Augen. Aber ja, also wie gesagt, so diese, wie sehr der Zweck die Mittel heiligt, das hat mir die Doku tatsächlich damals nochmal aufgezeigt, dass es ein sehr, sehr schmaler Grat ist auf jeden Fall.
Ja,
und
absolut.
Dass der auch, und das muss man, finde ich, auch klar sagen, der in der ganzen Geschichte Hopp und Fußballfans, der mehrfach überschritten wurde von beiden Seiten.
Von beiden Seiten, absolut.
Der April.
Ja, der April hat uns eine schöne Gegenpressing-Folge beschert. Da kam es nämlich zu der Begebenheit, dass 12 europäische Topclubs die Super League gründen wollten.
Oh.
Super League gründen wollten.
War das schön?
Das war super schön. Das Problem war nur, dass niemand gerade in England mit dem Protest der Fans gerechnet hat und irgendwie innerhalb von 2 Tagen das ganze Ding in sich zusammengefallen ist, nachdem nämlich unter anderem Liverpool, Chelsea, Man U, aber auch Atletico Madrid den Rückzug erklärt haben und somit das Projekt gescheitert war. Die deutschen angedachten Vereine, also Bayern und Dortmund, haben von Anfang an kein Interesse gezeigt. Ob das jetzt von beiden Vereinen strategischer Natur war oder wirkliche Überzeugung, lasse ich mal dahingestellt sein. Weil da wäre ja mit großem Fanprotest zu rechnen gewesen sein. Ja. England hat uns alle überrascht, glaube ich.
Sehr.
Der Protest, der da so abgelaufen ist.
Die Heftigkeit, ja.
Ja, absolut. Ist schnell in sich zusammengebrochen, aber so die Protagonisten wie Juve und Real basteln ja schon fleißig weiter an einem neuen Projekt.
Ich meine, wir hatten es ja auch damals in unserer Folge dazu, wo wir das auch noch ein bisschen aufgedröselt haben, waren wir uns ja, glaube ich, auch einig, dass das ja auch nur vertagt ist. Also das war jetzt so ein Testballon, wenn man mal so will. Aber es wird sowas in der Art wird ja kommen. Und ich glaube, ich war damals ja auch der Meinung, dass es ja auch ganz gut ist, dass es so kommt. Ja, also das, denke ich, ist nur vertagt. Und ich kann es mir immer noch nicht, ich check viele Sachen an dem ganzen, wie das so lief, also in diesen 48 Stunden, ich check da immer noch vieles nicht. Warum, was da dahinter steckt, wie viel Kalkül hinter was steckte. Ich würde da echt mal gern, vielleicht, weiß nicht, weißt du, ob es mal irgendeinen längeren Artikel oder Video oder sonst was oder Beitrag, Bericht dazu gab, der das mal wirklich so ein bisschen aufgesplittet hat und auch mal so ein bisschen Hintergrundinfos, weil das würde mich wirklich extrem interessieren.
Nee, die haben relativ schnell die Reihen geschlossen, eben um den nächsten Versuch nicht zu torpedieren. Also mit die meine ich die federführenden Beteiligten.
Ja.
Was mich überrascht hat an der ganzen Geschichte, also nicht, dass der Versuch gestartet wurde, aber wie offensichtlich zumindest mal PR-technisch schlecht vorbereitet. Weil das war ja auch damals, das kam ja über Nacht.
Aber da bin ich mir nicht sicher.
Angekündigt.
Das ist eben das, was ich meine. Mich würde wirklich interessieren, wie viel Kalkül da dahinter steckt, weil das ist eins der Dinge, die mir nicht, die ich nicht wahrhaben will, dass solche Mannschaften, das Milliardenunternehmen sind, weltweit in der Öffentlichkeit stehen und sonst wie, dass die so dilettantisch da rangehen. Und deswegen, ich kann es eigentlich nicht glauben, dass sie das so ein bisschen verbummelt haben oder dass sie das irgendwie unterschätzt haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das muss irgendwie aus irgendeinem Art Kalkül raus, muss das gemacht worden sein. Und wenn es nur war, um mal zu gucken, wie die Reaktionen sind.
Ja, in meinen Augen war das so. Also das Thema hat ja so ein halbes Jahr bis Jahr vorher auch schon mal so akut rumgewabert.
Ja.
Und war ja dann eigentlich so ein bisschen weg vom Bildschirm. Und ich glaube, dass die Vereine gedacht haben, wenn wir das jetzt so über Nacht machen, dass dann gar kein Protest aufkommen kann, bis wir das durchgesetzt haben. Weil wir halt so schnell über Nacht so aus dem Dunkeln raus
agieren. Warum da? Und also es ist ganz komisch. Deswegen, also es wäre, falls Hörerin oder ein Hörer da eine Empfehlung hat, gerne an uns schicken. Das würde mich wirklich sehr, sehr interessieren, wie das da alles, weil da lernt man, glaube ich, auch viel oder könnte man viel lernen über Marketing und PR und sowas. Ja, würde mich tatsächlich mal interessieren.
Ja, der Mai.
Der Mai haben wir einen spektakulären Rücktritt, der dann aber auch so erwartbar war, nämlich Fritz Keller, DFB-Präsident, ist zurückgetreten. Ursprünglich ist er geholt worden, damit der Verband mal wieder ja irgendwie sympathischer rüberkommt. Da wurde so ein Weinonkel da aus dem Badischen geholt. Und was man nicht gedacht hat, zumindest nicht die, die ihn installiert haben, war, dass er seine Rolle da eben nicht ganz so wahrgenommen hat wie vorgesehen. Und er sich doch tatsächlich erdreistet hat, ältere Skandälchen und Skandale im DFB aufklären wollte.
Was fällt ihm ein?
Was fällt ihm denn eigentlich ein? Aber genau das und auch vielleicht seine bisschen cholerische Art, wie man liest, wurde ihm dann eben am Ende zum Verhängnis. Und am Ende des Ganzen hat er seinen Intimfeind Rainer Koch, ich glaube Vizepräsident gewesen zu dem Zeitpunkt und Präsident vom Bayerischen Fußballverband, den hat er in einem Meeting mit einem NS-Richter verglichen. Und das war dann letztendlich das, was ihn auch zu Fall gebracht hat und mit ihm auch der Generalsekretär Curtius, mit dem er sich ja auch eine Schlammschlacht geliefert hat und einen Machtkampf. Koch wurde zurückgestuft, ist glaube kein Vizepräsident mehr, also am Ende haben alle verloren und nach seinem Rücktritt hat dann Keller auch, glaube ich, in einem Interview mit der Süddeutschen, hat er dann auch so zu einem Rundumschlag ausgeholt, schwierig dabei halt, dass dann alle Fehler gemacht haben in seinen Augen, außer ihm.
Ja, aber das Positive daran könnte tatsächlich sein, dass Rainer Koch an Einfluss verliert.
Das ist das einzig Positive, was da, ja.
Ja, weil das ja so ein bisschen die graue Eminenz seit gefühlt immer ist beim DFB.
Wie dieser Mensch, was der auch gegen andere Leute in der Hand haben muss, damit dieser Mensch so eine Machtposition da hat und ja, so lange, das ist mir auch echt ein Rätsel.
Absolut.
Der Juni.
Der Juni bringt ein nicht so schönes Ereignis, muss man ehrlich sagen, auf vielen Ebenen. Die Juni war natürlich die Zeit der EM. Und am 12.06. beim Spiel Dänemark gegen Finnland bricht Christian Eriksen auf dem Platz zusammen mit Herzproblemen. Zum Glück für alle, besonders für Christian Eriksen, greifen die Rettungskräfte besonnen ein und retten ihm dann auch letztendlich das Leben. Aber der Umgang der UEFA und gerade auch der Medien damit ist in meinen Augen immer noch eine große Frechheit, wenn man sieht, dass Bilder vom Platz eigentlich nur verhindert werden, weil die dänische Nationalmannschaft so umsichtig reagiert und sich um Eriksen aufstellt, dass Bilder aus den Katakomben, wo Eriksen auf der Trage liegt und Richtung Krankenwagen transportiert wird, bei Twitter viral gehen. Ist eine ganz große Schande für den Fußball. Und man kann Christian Eriksen nur wünschen, er trainiert ja auch schon wieder, dass er jetzt einen Verein findet und weiterhin gesund dem nachgehen kann, was er liebt. Ja, aber ist in meinen Augen eine ganz große Schande, auch dass weitergespielt wurde. Also auf der ganzen Ebene, wir hatten es auch in anderen Folgen schon mal diskutiert, aber...
Meinst du das Spiel oder die EM weitergespielt?
Dass das Spiel weitergespielt wurde. Aber das Gute ist, dass Christian Eriksen auf einem guten Weg zu sein scheint, was man so hört.
Ja, da können wir vielleicht auch gleich noch verknüpfen mit dem Juli, den ich ja habe und wo es dann natürlich auch um die EM und vor allem aber um Italien als Europameister geht, aber vielleicht der Reihe nach Eriksen fand ich auch wirklich krass. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in meiner Zeit als Fußballfan sowas vom Fernseher erlebt habe. Kann ich mich nicht erinnern, dass ich was Vergleichbares auch nur irgendwie erlebt habe. Ich meine, wir waren so Hillsborough und so, war ja alles vor unserer Zeit, das haben wir alles nicht mitbekommen, wo dann auch Menschen auf dem Fernsehschirm quasi gestorben sind. Soweit kam es hier zum Glück nicht. Und ja, es ist ganz, ganz krass gewesen, wie das wieder gezeigt hat, wo wir heute medial stehen. Und damit meine ich gar nicht nur die Fernsehsender und alles, sondern auch mit dem Internet und mit diesem tiefen Bedürfnis der Menschen, keine Geduld zu haben, sondern mit diesem tiefen Bedürfnis der Menschen, alles immer sofort verfügbar zu haben. Und deswegen haben die Menschen natürlich gegeiert nach so Sachen. Ich meine, ich habe mich natürlich gefragt, wie es dem geht. Und ich habe auch Twitter aktualisiert und geguckt, ob irgendwas kommt. Ich hätte jetzt kein Bild gebraucht, wie der mit der Maske da irgendwie abtransportiert wird, irgendwie so, wo man nicht weiß, ob der jetzt gerade eigentlich noch so wirklich bei uns ist. Aber ich will nur damit sagen, das hat so dieses Phänomen einfach, dieses ständig ist alles verfügbar zu jeder Zeit. Das hat das nochmal auch gezeigt und dass die Menschen nicht die Geduld haben. Weil, warum wurden die Sachen dann natürlich gepostet oder sind über den Sender gegangen? Weil die Menschen es ja auch wollten. Damit will ich die Verantwortlichen, die jeweils die Bilder oder Videos in Umlauf gebracht haben, die will ich gar nicht in Schutz nehmen. Ich will nur sagen, wir sind da ja auch irgendwie mit drin, ja. Also für mich war das auch ein Stück weit das Ergebnis von einer gesellschaftlichen, das war völlig losgelöst vom Fußball, von einer gesellschaftlichen Entwicklung.
Absolut.
Und diese Sensationsgier, die gab es schon immer. Nur früher hatte man eben nicht diese Möglichkeit, das Instant zu befriedigen. Und diese Erwartung hat man aber heutzutage. Und deswegen gab es auch diese Bilder, weil jeder natürlich wusste, wenn ich ein Bild hier jetzt Twitter von Eriksen, wo er irgendwie einen Daumen hoch macht oder die Augen offen hat, dann wird es natürlich tausendfach geretweetet und ich bin habe meine 5 Sekunden Ruhm. Also das ist, ja, war wirklich eine heftige Geschichte und ich hätte das Spiel auch sofort abgesagt. Ich fand's absolut nachvollziehbar, dass sie das Turnier nicht abgesagt haben.
Das ja, absolut.
Und dann kommen
wir vielleicht... Das Spiel hätte
nicht mehr
abgebrochen.
Hätte nicht mehr
fortgeführt. Allein auch die Dänen.
Boah, leck mich am Arsch. Die waren ja völlig durch. Also, ja. Nee, und ja, an sich, Italien wird dann Europameister im Juli und faszinierenderweise finden auch viele Deutsche, inklusive mir, das gut, was man jetzt auch nicht so kennt, dass die Deutschen die Italiener gut finden beim Fußball. Auch selten, so in meiner Erinnerung, dass eine Mannschaft, die als absoluter Turnierfavorit ins Turnier geht, am Ende auch wirklich gewinnt. Also Italien war ja schon so wahrscheinlich der Turnierfavorit.
Ja, mit England zusammen.
Und holen es am Ende auch. Das ist auch nicht so häufig, glaube ich. Und für mich persönlich muss ich sagen, mir hat das Turnier großen Spaß gemacht, sportlich. Ich fand es ein super Turnier. Es waren viele tolle Spiele. Ich war, was das Turnier angeht, gar nicht mal unbedingt jetzt nur irgendwie deutsche Mannschaft, sondern generell das Turnier, war ich so all in wie lange nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Mir hat es so viel Spaß gemacht, vielleicht auch wegen der ganzen Corona-Zeit und wir hatten das ja auch damals besprochen schon. Ich glaube, es war für mich echt die Kombination aus so eine schwere Corona-Phase ist vorbei. Es hat der Sommer angefangen, man konnte wieder viel mehr machen. Man hat, ich habe es damals auch erzählt, ich bin am Tag des Eröffnungsspiels, ich war so aufgeregt, habe mich so gefreut, auch tags davor schon, und ich bin ja noch schnell als Einkaufen gegangen und auf dem Weg zurück, das war so eine Stunde vor Anpfiff, bin ich an so vielen Gärten vorbeigefahren und da haben die Leute gegrillt und es war einfach so ein Stück Normalität und da hat es irgendwie so schön reingepasst und ich hatte das Gefühl, dass die Leute das einfach so gefreut hat, dass jetzt als Sahne auf dem Keks für diesen deutlich Corona-unbeschwerteren Sommer, dass da noch diese EM dazukommt. So habe ich es zumindest auch erlebt und ich hatte das Gefühl, dass es vielen anderen auch so ging. Dem entgegen stand natürlich das ganze Thema Eriksen, das ganze Thema Homophobie mit die ganze Regenbogendiskussion, wobei ich glaube immer noch, dass die Diskussion über Social Media größer gemacht wurde, als sie war. Nichtsdestotrotz, das war die Diskussion wichtig. Dann das ganze Thema paneuropäische EM. Muss ich in Corona-Zeiten eine EM in so vielen verschiedenen Ländern machen? Das alles, da gab es ja schon ein paar Negativpunkte. Aber mir hat es tatsächlich den Spaß an diesem Turnier nicht verdorben.
Also vom reinen Turnier sportlich gesehen war ich so hyped wie lange nicht mehr. Kann ich mich dir anschließen und habe auch so viel geschaut wie lange nicht mehr.
Ja, genau, ja. Daran messe ich es, ja.
Ich habe ich kann an einer Hand abzählen die Spiele, die ich nicht geguckt habe.
Ja, das geht mir, glaube ich, ähnlich, ja.
Muss ich ehrlich sagen, ich habe alles aufgesogen. Es ist ein richtig geiles Turnier, fand, aber insgesamt betrachtet halte ich es immer noch für sehr fragwürdig, dass man an dem Konzept mit mehreren Ländern festgehalten hat. Und gerade dabei auch, das hatten wir damals ja auch diskutiert, nur um es nochmal kurz anzureißen, als zum Beispiel Dänemark weitergekommen ist, dass die Dänen nicht in Kopenhagen gespielt haben, sondern was weiß ich, wohin fliegen mussten mit den ganzen Fans, das kann ja niemand verstehen.
Ja.
Also, dass man da nicht drauf reagiert hat, okay, die und die Nationen sind jetzt weiter. Die haben jetzt ein Heimspiel und bleiben erstmal da. Dass die UEFA da nicht flexibel genug war. Also
gut, das wäre für die Fans natürlich aber auch schwierig geworden, aber das hätte man von Anfang an ja machen können. Also
ja, richtig.
Von daher, ja. Okay, August.
Ja, wir bleiben traurig unterwegs. Im August habe ich hin und her abgewogen, was ich nehme. Aber für mich hat dann eins rausgestochen und auch das ist eine traurige Erinnerung. Das ist ja der Tod des wahrscheinlich größten Stürmers, den wir in Deutschland hatten. Jemanden, dem ich mich auch von meiner alten Spielweise sehr verbunden fühle, obwohl ich ihn nur von Videos kenne und es auch nicht mein Verein ist. Aber Gerd Müller, der Bomber der Nation, ist im August von uns gegangen. Eine Quote, die niemand mehr hinkriegen wird in der Bundesliga. Auch in der Nationalmannschaft bin ich fest von überzeugt. Ja, Ruhe in Frieden, Gerd Müller. Es ist jemand ganz Großes von uns gegangen.
Dem möchte ich mich ohne weiteres hinzufügen anschließen. Im September dann habe ich mir was Schönes rausgesucht, zur Abwechslung mal wieder. Nämlich San Marino hat das erste Tor in der WM-Quali geschossen, in dieser WM-Quali für San Marino.
So wichtig.
Nicola Nanni hat das zwischenzeitliche 1-4 gegen Polen geschossen. Am Ende stand es 1-7, nach zuvor 0-10, 0-4 und 0-3. Und dieses Tor gegen Polen hat einfach gezeigt, es gibt keine Kleinen mehr. Es sind alle, haben die Möglichkeit zu glänzen. Und Nicola Nanni hat das eindrucksvoll bewiesen. Und klar, am Ende geht San Marino mit 0 Punkten und 1-46 Toren aus dieser WM-Quali, aber dieses eine Tor kann Nicola Nanni und ganz San Marino niemand mehr nehmen.
Sehr schön. Sehr, sehr schön.
Oktober.
Ja, du hast es ja vorhin schon angeteasert. Ich konnte es mir im Oktober nicht nehmen lassen. Es war nicht das Pokaljahr der Bayern. ja, es war vermutlich eine historisch schlechte Leistung im DFB-Pokal, aber der Rekordpokalsieger, die Bayern, ja, verlieren 0-5 in Gladbach. Höchste Pokalniederlage der Geschichte.
Ja.
Auch hier nochmal, vielen Dank.
Ich kann dazu nur sagen, dass ich mich danach gewundert habe, wie egal mir das war.
Oh, ist es schon so weit in München, dass selbst der Pokal egal ist?
Nein. Ich gehe damit eher auf meine persönliche Verbindung zu dem Verein ein.
Ja.
Nicht auf die Großwetterlage in München und Umgebung, nicht die, sondern.
Also mein Vater als aller Gladbach-Fan hat den Diver gemacht.
Ja, das ist klar. Nein, ich kann über Gladbach auch überhaupt nichts Schlechtes sagen. Im Gegenteil, ich habe eigentlich Sympathien für die, von daher. Dann lieber Gladbach als ihr.
Nee.
November, ein bis dato unvergleichbarer Fall, wurde bekannt. Zum einen, weil es sowas in der Art noch nicht gegeben hat, zum anderen, weil es die Möglichkeit dazu auch nicht gegeben hat. Nämlich Markus Anfang, Trainer von Werder Bremen, trat zurück wegen des Vorwurfs eines gefälschten Impfpasses, dass er den besitzt. Zuerst widerspricht Anfang öffentlich. Der Verein stellt sich auch hinter ihn. Ich glaube, Frank Baumann sagt noch, ja, nee, wir haben keinen Grund da zu zweifeln. Zwei Tage später ist er entlassen. Und besonders spannend dabei finde ich, dass Anfang diese Fälschung nie zugegeben hat, sondern er ist zurückgetreten wegen der, O-Ton, extrem belastenden Lage für den Verein, die Mannschaft, meine Familie und mich selbst. Also kein Wort dazu, weil ich einen Impfpass gefälscht habe oder einen gefälschten Impfpass benutzt habe. Das hat er nie gesagt, was ich auch speziell finde. Und die Wahrheit an der ganzen Impfpassgeschichte war auch, dass an beiden Daten, die eingetragen waren für die erste und zweite Impfung, an keinem von diesen Daten wurde er geimpft. Beim ersten Termin war er gerade beim Auswärtsspiel in Würzburg. Und beim zweiten Termin, die soll am 1. Juni gewesen sein. Und Markus Anfang hat aber auf einer Pressekonferenz Mitte Juni, also ungefähr 2-3 Wochen später, hat er noch öffentlich gesagt, er sei ja gar nicht geimpft bisher. Da soll er aber im Nachhinein dann schon doppelt geimpft gewesen sein. Das passt dann auch irgendwie nicht ins Bild. Und auch die Chargennummer, die im Impfpass stand, die wurde nie verimpft, hat man jetzt rausgefunden. Und dazu kam dann noch ein Schnappschuss von ihm, wie er, ich glaube in Köln, oder war doch, was in Köln, auf dem 2G-Karneval war. Das hat er natürlich nachträglich auch nochmal bisschen Feuer reingebracht und ein unglaublicher Fall und es, wie man seinen Beruf mit sowas aufs Spiel setzen kann, also nicht nur seinen Beruf, sondern auch seinen Ruf so aufs Spiel setzen kann wegen so einem Schwachsinn, das ist mir auch unbegreiflich.
Für mich ist das völlig unverständlich. Der Typ kann ja in keiner seriösen Liga mehr einen Job bekommen, aus meiner Sicht zumindest nicht.
Zumindest nicht in den nächsten 3 Jahren.
Tja, aus meiner Sicht gar nicht mehr. Und dann, ich stelle mir immer die Frage, also so einen Impfpass zu fälschen, ist ja relativ leicht, wie man mittlerweile weiß.
Ja.
Aber wenn ich jetzt als Privatperson, wenn ich mich nicht impfen lassen möchte, warum auch immer, und lass mir so ein Ding fälschen, wenn ich das als Privatperson mache, okay, dann bin ich blöd. Und wenn ich damit auffliege, zahle ich meine Strafe und muss damit leben. Aber so einer, der so in der Öffentlichkeit steht,
ja.
Wie dumm das einfach ist. Und gerade auch in der Situation, der ist Trainer bei einem Fußball-Zweitligisten, wenn der halt nicht geimpft ist, muss der sich halt dem Protokoll unterwerfen. Das heißt, in regelmäßigen Abständen Tests, die der Verein organisiert und alles. Dann mache ich doch das, wenn ich mich nicht impfen lassen möchte. Warum auch immer. Aber sowas, das ist so unverständlich für mich.
Also wirklich diese Dummheit, ist mir ein völliges Rätsel. Und ja, ich glaube, er hat sich auch seitdem nicht mehr wirklich dazu geäußert. Was muss man denken, der ist jetzt 47, ja, der hat den größten Teil seiner Karriere, Trainerkarriere eigentlich noch vor sich.
Ja.
Und
aber wo will der noch aufschlagen?
Ja, das ist halt dann wirklich so ein Fall, wo sich dann auch schon der Verein, der ihn irgendwann aufnimmt,
gleich Stress ins Haus holt
und Fragen gefallen lassen muss. Und ich finde es schon, ja, also er ist jetzt auch nicht so ein talentierter Trainer, würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass man irgendwann sagt, ja, aber, also weißt du, dass ein Verein sagt, aber wir wollen den halt unbedingt. Da gibt es einfach genügend andere auf seinem Niveau, wo du dir halt weniger Stress ins Haus holst.
Ja, das ist wirklich für mich komplett unverständlich, dieser Fall.
Und zum Abschluss haben wir dann noch den Dezember.
Und da habe ich was richtig Schönes. Da habe ich was richtig Schönes rausgesucht. Ich meine, klar, Lewandowski, aktueller Torschützenführender in der Bundesliga. Klar, zweite, dritte Liga. Alles gut. Aber wer ist denn Führender in der Torschützenliste der Oberligen? Und das auch deutschlandweit, nicht einer bestimmten. Mit 25 Toren, also quasi der bessere Lewandowski der Oberliga.
Gott, Jonas, hör auf damit, der bessere Lewandowski, Alter.
Das ist natürlich Martin Hanik.
Echt?
Ja, echt.
Bei TuS Dassendorf.
Beim TuS Dassendorf, sehr gut. In der zweiten Oberliga, also die Staffel ist auch getrennt, in der Staffel 2 der Oberliga in Hamburg, sind auch Erster, kratzen am Aufstieg.
Die wollen doch immer nie aufstehen, oder? Waren es nicht die?
Ja, aber jetzt müssen sie, wenn Hanik da alles kaputt schießt.
Hm. Okay, 25 Buden in wie vielen Spielen?
In 13.
Der bessere Lewandowski. Mhm. Ins Maul.
Muss man schon so sehen.
Ja, Dassendorf waren doch die sind doch irgendwie die ganze Zeit schon seit Jahren. Die haben doch auch so ein Mäzen und die sind doch seit Jahren da irgendwie.
Im DFB-Pokal auch.
Ja, genau. Und aber seit Jahren auch irgendwie, die sind doch auch schon, glaube ich, zweimal Meister geworden, irgendwie sowas in die Richtung. Und wollten. Ja,
aber jetzt haben sie Martin Hanigs letzte Puzzlestück.
Nee, ich glaube, der Typ will einfach die Kohle nicht zahlen und sagen halt, das ist der Aufwand ist viel zu groß im Vergleich zu dem, was du in der dritten Liga halt irgendwie reinholen kannst. Und dann, ich glaube, das ist eher so eine Geschichte.
Jetzt kommt der Durchmarsch.
Und vor allem wollte ja auch Martin Hanik das ja auch nicht mehr haben.
Jetzt wird im Winter noch Piotr Trochowski verpflichtet.
Ernsthaft?
Dann kennst du es. Ja, weiß ich nicht.
Okay, sei, weiß ich nicht. Aber der ist ja schon zu alt.
Wenn ich der Mäzen wäre, ja.
Aber der Hanik ist ja nicht so alt. Also.
Ja, mal ein Ausblick. Worauf freust du dich nächstes Jahr?
Boah, da erwischt ihr mich jetzt aber. Also ich freue mich natürlich extrem auf die WM. Da habe ich
halt die Schnauze.
Da fieber ich ehrlich gesagt schon hin. Aber an vielen Preisausschreiben schon mitgemacht, um mir da auch Karten zu sichern.
Ja.
Gehe ich auch fest von aus, dass das klappt. Und
das klappt.
Ist natürlich auch, finde ich auch super, weil es auch besonders gutes Bier gibt. Das steht bei mir dick im Kalender. Nee, ansonsten, ich weiß gar nicht, was so ansteht. Worauf freue ich mich denn noch? Ich freue mich natürlich auf viele weitere Folgen Gegenpressing-Podcast. Ich freue mich, worauf freue ich mich denn beim Fußball jetzt? Also ich hoffe, ich kann mich freuen, dass die Saisons der Ligen einigermaßen regulär gespielt werden können. Mit regulär meine ich auch, dass Zuschauer da sind, weil das würde voraussetzen, dass es, um nochmal das Wort Großwetterlage zu bemühen, dass die auch global und gesellschaftlich wieder besser ist. Darauf würde ich mich gerne freuen. Und ansonsten, ja gut, natürlich die 37. Meisterschaft in Folge vom FC Bayern, da habe ich natürlich auch schon den Sekt kalt gestellt. Aber ist Haaland der bessere Lewandowski? Was macht Haaland im Sommer? Da freue ich mich natürlich auch drauf. Was macht Haaland? Kann der BVB ihn doch noch halten? Gibt es ein letztes Angebot? Wie sehen Sie das, Jonas?
Haaland geht im Sommer. Bin ich ziemlich überzeugt von. Er ist noch nicht der bessere Lewandowski. Ja, das
die
waren die Fragen.
Bayern mit Rentenvertrag für Lewandowski einen Fehler?
Ja.
Jeder Rentenvertrag ist ein Fehler. Es gab noch keinen Rentenvertrag, wo man am Ende gesagt hat, ach, also war genau richtig. Das
also in meinen Augen, also Lewandowski ist noch besser, ohne Zweifel. Keinerlei Diskussion. Aber der hat halt ein Enddatum.
Ja, ich finde es auch, wir gucken da halt auch mit der deutschen Brille so drauf. Ich meine, der Haaland ist ein guter, da braucht man kein großer Fußballexperte zu sein. Aber er ist noch lange nicht da, wo er mal sein wird, glaube ich. Und ist auch, gut, jetzt trifft er gerade wieder mehr, aber er hat halt, logisch, er ist auch jung, noch relativ inkonstant gewesen. Und wie aus unserer deutschen Brille, es ist nicht der einzige gute Stürmer, den es auf der, einzige gute junge Stürmer, den es auf der Welt gerade gibt. Aber, also da muss man auch einfach mal.
Aber wenn du ihn halt haben willst, kriegst du ihn nur jetzt.
Ja, sicher.
Als
sicher.
FC Bayern.
Sicher.
Also wenn er jetzt erstmal nach England geht oder so, dann nach Spanien.
Aber ich bin Gott froh, dass wir ihn nicht holen. Das meine ich ganz ehrlich, weil mit dem holst du dir halt wirklich nur Probleme ins Haus.
Ja. Also ich freue mich auf jeden Fall. Es gibt eine Sache, die mich richtig in die Saison ziehen könnte. Und das wäre ein guter Run von uns in der Euroleague. Weil das ja der Titel ist, der uns noch fehlt international.
Extra auch dafür nur qualifiziert. Aber wieso Euroleague? Ich meine, wieso nicht Champions League? Achso, du meinst jetzt in der Rückrunde. Okay, ich dachte, du meinst schon die neue Saison.
Nein, in der Rückrunde.
Aha.
In der Rückrunde, weil Euroleague, also UEFA Cup, ist das Einzige, was uns noch fehlt im Regal. Und
wieso, ja? Ihr seid doch schon Verlierer, ihr müsst doch den Cup der Verlierer nicht auch noch gewinnen.
Doch, damit wir einen Pokal voll haben. Dann übrigens das Triple, was die Bayern nie holen können, weil sie Pokal der Pokalsieger nicht geholt haben.
Oh Gott. Also damit müssen wir jetzt die Hörerinnen und Hörer wirklich nicht mehr belästigen.
Also. Steigen wir in den absoluten Elite-Club auf?
Mhm. Ach du je. Ja, das beschreibt wieder das Problem für euch seit Jahren. Ihr seid mit sowas einfach zufrieden. Aber hey, solange ihr glücklich seid, bin ich's dann auch. Jonas, es war trotzdem, glaube ich, ein schönes Jahr auch für uns beide gemeinsam.
Ein sehr schönes.
Wir haben uns endlich auch mal wieder im echten Leben gesehen. Es war ein fulminantes und furioses Wochenende. Und das werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch machen.
Also Sportplatz-Episode Teil 3 ist geplant.
Ja.
So viel kann man sagen.
Ich weiß auch gar nicht, ob irgendjemand das gut findet außer uns. Aber das ist mir egal.
Das macht mir nichts.
Das, da müssen auch alle durch. Juti, dann hören wir uns morgen noch als Jahresabschluss.
Kommt gut rein.
Und ins neue Jahr. Wir können schon mal sagen, für die erste Januarwoche, schätze ich, wird es werden. Da haben wir dann nochmal so ein richtiges Schmanker, so einen richtig guten Start ins Jahr für euch vorbereitet.
Ja.
Ist schon fix und fertig da. Muss ein bisschen hier und da geschliffen werden, ein bisschen poliert, ja, ein bisschen die Ecken ausgeleuchtet. Und dann kommt da zu Jahresstart ein richtig schönes Brett für euch.
Also der Silvesterknaller kommt erst im neuen Jahr.
Der Silvesterknaller, der eigentlich verboten ist, der kommt dann über Polen dann. Über Polen kommt der Anfang Januar.
Einen haben wir noch im Kohlenkeller.
Einen haben wir noch da. Ja, rutscht gut rüber und wir hören uns.
Bis dahin.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.